Ich glaube, unsere Welt im Augenblick hat von allem etwas. Also auf der einen Seite sehen wir eine bipolare Ordnung, weshalb wir ja auch manchmal vom neuen Kalten Krieg sprechen. China, Russland und Indien bilden ein interessantes Dreieck. Und die Frage ist, wie organisieren die eigentlich ihre Beziehung zueinander?
Man kann die Welt nicht ohne China denken. Diese Feststellung kennen Sie aus unserem Podcast ja schon. Wir strapazieren sie quasi in jeder zweiten Folge. Das Zitat stammt übrigens vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus dem Jahr 2018. China ist die dominierende Kraft im Staatenbündnis BRICS, zu dem auch Russland und Indien gehören. Und diese Allianz von aufstrebenden Volkswirtschaften und deren Rolle bei der Neuordnung der Welt, das wollen wir uns in dieser Folge von Lookout Außenwirtschaft genauer anschauen. Und zu Gast ist dafür eine Sinologin und Geopolitik-Expertin. Und auf dem Klappentext ihres aktuellen Buches findet sich auch wieder eben dieser Satz: Man kann die Welt nicht ohne China denken. Herzlich willkommen, Frau Professorin Susanne Weigelin-Schwierzig.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Mich selber muss ich auch noch vorstellen. Mein Name ist Eva Weißenberger und ja, Ihre Vita, Sie sind sehr bekannt sozusagen als die bekannteste Sinologin Österreichs, die immer gefragt wird, wenn die Leute wissen wollen, was denkt Peking, was denkt China, was plant China vor allem, ist ja sehr wichtig für unsere Weltwirtschaft. Sie sind Sinologin, Japanologin und Politikwissenschaftlerin. Sie waren 20 Jahre lang die Professorin für Sinologie an der Uni Wien, sind jetzt in Pension gegangen, unterrichten aber noch weiter und Sie haben die Welt aber nicht nur studiert, sondern Sie haben sie auch kennengelernt. Sie sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, haben dann ein Schuljahr in den USA verbracht, sind dann nach Deutschland zurückgekehrt, eben um Sinologie zu studieren und gingen dann auch nach Peking zum Studium, haben dort das Ende der Kulturrevolution miterlebt, den Tod Maos und auch die Verwerfungen, die nachher passiert sind und habe ich Ihrem Wikipedia-Eintrag entnommen, hat mich sehr beeindruckt. Sie haben auch einen chinesischen Namen. Wie spricht man den aus?
Wei Gelin.
Ich wiederhole es jetzt nicht, aber jetzt versucht es zu wiederholen, sollte man nicht tun, weil im Chinesischen ist ja die Betonung
ja
besonders wichtig.
Eine Tonsprache. Ja,
genau.
Und deshalb ist es Wei Gelin und nicht Wei Gelin oder so etwas in dieser Richtung.
Gut, also ich wiederhole es nicht, sonst laufe ich Gefahr, was Unanständiges zu sagen. Die Frage, die sich mir da auch noch stellt, wie kommt man zu einem chinesischen Namen, beziehungsweise mussten Sie sich den verdienen? Ist das ein Ehrentitel, weil Sie sich so gut auskennen in China?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe diesen Namen mit nach China gebracht, als ich 1975 als ganz junge Studentin zum ersten Mal nach China gereist bin, um dort eben dann fast 2 Jahre zu verbringen und zu studieren. Und damals war die Verbindung zwischen China und der Außenwelt noch so ungeübt, dass die Visa-Anträge, die wir stellen mussten als Studierende, dass wir da einen chinesischen Namen eintragen mussten. Das war so vorgesehen und dann bin ich zu meinem Professor gegangen und habe gesagt, was schreibe ich denn da bloß? Ich habe doch gar keinen chinesischen Namen. Und dann hat er gesagt, ich soll mal im Lexikon nachgucken. Und es gibt in der Tat ein Lexikon von ausländischen Namen in ihrer chinesischen Version. Und da habe ich meinen Namen gefunden und den habe ich dann da eingetragen. Und seitdem trage ich den. Und wenn man also die 3 Zeichen für Wei Gelin im Internet, im chinesischen Internet oder auch unter Google eingibt, dann findet man, dass ich da also auch mit diesem Namen relativ oft auftauche.
Und wenn Sie in China sind, werden Sie auch so angesprochen?
Ja, natürlich. Also ich werde von den jüngeren Menschen, werde ich meistens Wei Lao Shi angesprochen, das heißt Lehrerin Wei. Das ist eine Art und Weise, eine erwachsene Person anzusprechen, die sehr viel Respekt beinhaltet. So wie man hier Professor sagt, so sagt man dort eben Lao Shi, Lehrer. Und es gibt ganz wenige Leute, die meinen persönlichen Namen, das sind die beiden letzten chinesischen Zeichen, also Ge und Lin, benutzen würden. Also ich heiße einfach Wei Gelin.
Gut, ich sage weiter, Frau Professorin, wenn ich darf. Und jetzt muss ich noch Ihr Buch vorstellen, also Ihr aktuelles Buch, China und die Neuordnung der Welt, erschienen im Brandstätter Verlag, herausgegeben von Hannes Androsch. Die Neuordnung der Welt, also lange Zeit war die Welt bipolar, auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite Russland bzw. die Sowjetunion. Und die Frage lautet jetzt eben, wie schaut die aktuelle Weltordnung aus und wohin entwickelt sie sich? Da gibt es 3 Möglichkeiten. Die eine wäre, wir haben eine multipolare Welt, das heißt, verschiedene Akteure schließen sich in unterschiedlichen Allianzen zusammen und setzen da jeweils ihre sich verändernde Agenda durch. Es gibt ein Machtdreieck, USA, Russland, China, oder es ist die Rückkehr zur bipolaren Ordnung, das heißt auf der einen Seite die USA, die geblieben sind, aber auf der anderen Seite nicht mehr Russland, sondern China. Wohin entwickelt sich die Welt jetzt wirklich?
Ich glaube, unsere Welt im Augenblick hat von allem etwas. Also auf der einen Seite sehen wir eine bipolare Ordnung, weshalb wir ja auch manchmal vom neuen Kalten Krieg sprechen. Wir sehen auf der einen Seite die USA mit ihren Alliierten, insbesondere der NATO, was Europa betrifft, aber eben auch Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland in der pazifischen Welt. Und man hat den Eindruck, dass auf der anderen Seite eben China und Russland sich formieren zu einem Block. Und wenn man also russische Äußerungen liest über die augenblickliche Weltordnung, dann wird eben oft auch gesagt, ja, wir sind der Rest und der Westen ist der andere Block. Das wäre so diese zweipolige Zugangsweise. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass wir jetzt viel mehr über Russland reden als in der Vergangenheit. Und das hat damit zu tun, dass der Krieg in der Ukraine unter anderem auch dazu geführt hat, dass Russland ein Anliegen, das es seit vielen Jahren eigentlich verfolgt, nun auf diese militärische Art und Weise uns auf den Tisch gelegt hat. Nämlich, wir wollen nicht, dass die Welt zwischen China und Amerika aufgeteilt werden, denn wir sind die größte Nuklearmacht und deshalb sind wir auch eine Weltmacht. Das heißt also, wenn zum Beispiel in Moskau von Multipolarität gesprochen wird, dann sagen die immer, eine multipolare Ordnung ist eine Ordnung, die mehr als zwei Weltmächte umfasst.
Also halt noch eine dritte.
Also schon eine dritte. Die Multipolarität wäre bereits die dritte. Und ich denke, man kann auch im Augenblick sehr viele Vorgänge sehr gut verstehen, wenn man es von dieser Triangularität oder von dieser Dreieckskonstellation her betrachtet. Aber wir merken auch, dadurch, dass also die unipolare Ordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist, wo Amerika das mit Abstand mächtigste Land in der Welt war, wo die etwas ins Wanken gerät, weil Amerika diesen Anspruch nicht mehr aufhalten kann, da merken wir, dass jetzt auch andere Länder meinen, sie könnten eigentlich an den Tisch der Multipolarität kommen und zum Beispiel in der UNO eine weit größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Und das wäre dann eine multipolare Ordnung, wo mehr als drei Großmächte das Weltgeschehen bestimmen.
Peking sagt ja auch offiziell, wir wollen eine multipolare Weltordnung. Sie schreiben aber, das stimmt gar nicht. Die wollen natürlich eine bipolare Weltordnung. Also was will China jetzt wirklich, beziehungsweise wo sind sie da auf dem Weg, die zweitwichtigste Supermacht unbestritten zu sein?
Wenn es nach chinesischen Plänen ginge, wäre die Konstellation in einer bipolaren Ordnung viel leichter zu handeln als in einer multipolaren oder tripolaren Ordnung. Bipolar bedeutet ja, die Chinesen müssen sich mit den Amerikanern irgendwie arrangieren und die Amerikaner müssen sich mit den Chinesen arrangieren. Und das ist etwas, was also in China am meisten Zuspruch findet. Warum? Weil man meint, dass man mit Amerika auf vielen unterschiedlichen Gebieten im Wettbewerb steht und stehen kann und auch bestehen kann. Es muss nicht unbedingt militärisch sein. Wenn jetzt der dritte Partner dazukommt, zum Beispiel Russland, bedeutet das, dass erstens mal man immer Gefahr läuft, dass der dritte Partner sich mit dem Hauptwettbewerber, in diesem Fall Amerika, in irgendeiner Weise verbündet und man steht plötzlich alleine da und hat zwei große Großmächte als Gegner. Das ist die größte Gefahr bei der Tripolarität. Man muss also sehen, dass man innerhalb des Dreiecks sozusagen der Mächtigste wird, damit man die Handlungen der beiden anderen bestimmen kann. Und da sieht China sich im Augenblick noch nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die USA seit Beginn des Krieges in der Ukraine ja von vornherein immer gesagt hat, China und Russland sind ein Block, unterstützen sich gegenseitig. Auch heute wird gesagt, dass also Russland nur deshalb diesen Krieg so lange führen kann, weil China indirekt Russland unterstützt. Und mit diesen Aussagen hat die amerikanische Seite bewusst überhört, dass China einen feinen Unterschied machen möchte. Es möchte nämlich nicht mit Russland in einem Block sein, sondern China möchte eigentlich als eine dritte Kraft wahrgenommen werden, die mit den beiden anderen so verbunden ist, dass ein Krieg vermieden werden kann.
Da sind wir dann schon mitten in unserem Hauptthema heute BRICS, denn ja, Russland und China sind beide Gründungsmitglieder von BRICS und zu dem kommen wir jetzt gleich. Aber ich habe mir gedacht, man muss das vielleicht nochmal genauer erklären, was ist BRICS überhaupt? Also es ist ein Staatenbündnis, das Akronym steht für die BRIC-Gründungsmitglieder von 2006, Brasilien, Russland, Indien und China. 2010 kam dann das S für Südafrika dazu und dieses Jahr mit Jahresbeginn 2024 traten dann Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate bei. Jetzt heißt das manchmal auch BRICS Plus. Also das ist ein Zusammenschluss von aufstrebenden Volkswirtschaften. Früher hätte man gesagt Schwellenländer. Und ich zitiere jetzt Ihr Buch, diese Schwellenländer, die durch ihre Zusammenarbeit eine multipolare Weltordnung fördern und die Dominanz westlicher Institutionen herausfordern. Welche Rolle spielt dieses Bündnis jetzt schon in der Weltordnung und wie mächtig ist BRICS?
Ja, man muss da sehr vorsichtig sein. Es wird einerseits BRICS sehr oft unterschätzt und andererseits BRICS sehr oft überschätzt. Der Grund dafür ist, dass wir uns lange damit nicht beschäftigt haben. Diese Organisation ist ja so ein bisschen aus dem Nichts heraus entstanden. Sie hat auch lange nicht wirklich mitgeteilt, wohin sie will. Das Wichtigste ist wohl, dass es eine BRICS-Bank gibt, die also schon interessant und vielleicht auch herausfordernd ist, weil sie eine Institution ist, die eben der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds gegenübersteht. Einige Länder bieten sich jetzt an.
Wer ist das zum Beispiel?
Wie zum Beispiel die gerade genannten. Aber es gibt ja insgesamt also eine Gruppe von 45 Ländern aus dem globalen Süden, dem sogenannten globalen Süden, die ausdrücklich eben versuchen, sich jetzt mit diesem Block zu verbinden, weil sie darüber auch an finanzielle Möglichkeiten kommen, über die sie nicht verfügen, weil sie Schwierigkeiten mit dem Internationalen Währungsfonds haben und auch Schwierigkeiten mit der Weltbank. Und ein sehr interessantes Beispiel in diesem Zusammenhang haben Sie jetzt gerade nicht erwähnt, das ist nämlich Argentinien. Die letzte Sitzung von BRICS hat stattgefunden vor den Wahlen von Argentinien und Argentinien wurde nach langen Diskussionen zugelassen. Das war vor dem neuen Präsidenten und damals hatte man gehofft, dass man durch Angliederung an BRICS die ungeheuren Finanzprobleme, die Argentinien im Augenblick hat, irgendwie ein bisschen lindern, nicht lösen könnte, insofern man an Kredite käme, an die man im Augenblick ja über die Weltbank und über den Internationalen Währungsfonds nicht mehr kommt. Dann hat es eine politische Veränderung in Argentinien gegeben.
Jetzt gibt es den sehr liberalen Präsidenten Milei, der ja sich mehr lieber Nordamerika zum Beispiel annähern möchte. Der möchte sogar den Dollar einführen und eigentlich mit dem globalen Süden nichts zu tun haben.
Richtig. Und der hat vor allen Dingen das Geld, was er brauchte, was sein Gegenkandidat quasi von BRICS bekommen hätte, hat er dann von Joe Biden bekommen und damit konnte er sich von BRICS lösen. Das war auch übrigens von vornherein vorgesehen. Also man hatte einige Länder aufgenommen und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Entscheidung noch einmal zu überprüfen und sich letztendlich dafür zu entscheiden, ob ja oder nein. Und da hat Argentinien Nein gesagt und hat sich eben eindeutig der amerikanischen Seite zugewandt und hat dafür das entsprechende Geld bekommen.
Und wenn wir jetzt schon in Südamerika sind, was ist mit Brasilien? Welche Rolle spielt Brasilien?
Naja, also Brasilien spielt eine sehr große Rolle. Und zwar erstens, weil Brasilien sehr wahrscheinlich das einzige Land ist, was jetzt in letzter Zeit, also was zu den Gründungsländern gehört, aber im Vergleich zu den Ländern, die jetzt in letzter Zeit dazugekommen ist, ist Brasilien sehr groß an Fläche und Bevölkerung und ist gleichzeitig auch ein sich industrialisierendes Land mit einer verhältnismäßig aktiven und wachsenden Ökonomie. Das heißt, Brasilien entspricht eigentlich den ursprünglichen Kriterien, während wenn Sie sich jetzt Äthiopien oder Ägypten ansehen, dann werden Sie sich vielleicht fragen, was werden wohl die Gründe gewesen sein, dass diese beiden Länder jetzt zuletzt aufgenommen wurden. Nach meiner Analyse, und ich sehe mich da auch unterstützt durch viele Spezialisten in der ganzen Welt, ist das eigentlich jetzt eher eine geopolitische Entscheidung gewesen, Ägypten und Äthiopien dazuzunehmen und nicht eine, wo also genau definiert war, man muss ein bestimmtes ökonomisches Niveau erreicht haben, um überhaupt zu BRICS aufgenommen zu werden. Das sieht man auch jetzt. Es gibt wieder viele Anträge für die nächste Sitzung von BRICS, die ja in Russland stattfinden wird. Und jetzt haben also Russland und China beide sich darauf geeinigt, diesem wahnsinnigen Ansturm an Ländern einen gewissen Dämpfer zu geben, weil man eben doch sich jetzt bemüßigt sieht, genaue Kriterien für die Mitgliedschaft zu definieren.
Aber Sie haben es jetzt schon erwähnt, auch die afrikanischen Länder wurden aus geostrategischen Überlegungen und als Absatzmärkte aufgenommen. Das haben wir auch in unserer Afrika-Staffel schon diskutiert. Alle diese Folgen, die jetzt im Lauf dieses Deep Dives da erwähnt werden, die verlinken wir natürlich dann auch in den Shownotes. Kommen wir dann zurück zu den anderen wichtigen Mitgliedern von BRICS und das Verhältnis zueinander. Wie eng kann so ein Bündnis eigentlich sein? Russland und China rittern ja darum, die Nummer zwei in der Welt zu sein. Und dann gibt's auch noch Indien. Ist jetzt mit seinem Nachbar China auch nicht beste Freunde, muss man sagen. Die haben auch ein ganz neues Selbstbewusstsein, das sie an den Tag legen, sind jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt geworden. Kürzlich war der Premier Modi in Wien und da hat man schon gesehen, das ist eine stolze Nation, ein großes Land, ein starkes Land, auch ein wirtschaftlich starkes Land. Die haben ein entsprechendes Selbstbewusstsein. Wie eng kann so eine Achse dann überhaupt werden mit China, Indien und Russland?
Also das ist ja auch wieder ein Dreieck. China, Russland und Indien bilden ein interessantes Dreieck. Und die Frage ist immer in dieser Dreiecksbeziehung, wie organisieren die eigentlich ihre Beziehung zueinander? Und man muss eindeutig sagen, dass also die Beziehungen zwischen Russland und Indien wesentlich intensiver sind als die Beziehungen zwischen China und Indien. Das gilt insbesondere für die militärische Zusammenarbeit. Das gilt natürlich auch für die ganze Frage der Rohstoffbeschaffung. Eben sehr viel Gas und Öl, das in Indien gebraucht wird, jetzt im Zuge der Industrialisierung aus Russland geliefert wird. Und es ist auch, sagen wir mal, mehr Vertrauen über die Jahre entstanden zwischen Russland und auch schon der Sowjetunion und Indien. Also man muss sich vielleicht ganz kurz einmal historisch daran erinnern, dass der Bruch zwischen China und Russland zu Beginn der 60er Jahre oder besser gesagt zwischen China und der Sowjetunion zu Beginn der 60er Jahre als einen ganz wichtigen Auslöser einen Krieg zwischen China und Indien hatte. Und in diesem Krieg, der nur sehr kurz gedauert hat und im Himalaya auf 8000 Meter Höhe ungefähr stattgefunden hat, in diesem Krieg hat Khrushchev, damals der Führer der Sowjetunion, die Seite Indiens ergriffen. Und damit war für China klar, dass man mit Russland nicht mehr weiter kollaborieren wollte.
Und warum?
Warum
haben die das sich damals auf die Seite Indiens gestellt?
Also ein ganz wesentlicher Grund in diesem Zusammenhang ist der, dass es schon in vielen anderen Bereichen sehr starke Konflikte zwischen der Führung der Sowjetunion und Mao Zedong gegeben hat und der Führung der Kommunistischen Partei Chinas. Dabei ging es um die Führung des kommunistischen Lagers, der kommunistischen Weltbewegung. Aber noch wichtiger ist, dass eben Khrushchev damals eine Entspannung der Verhältnisse mit Amerika herbeiführen wollte, während China, man höre und staune, Taiwan befreien wollte, wie man das so sagt. Eine Befreiung Taiwans, das damals ganz eng im Sicherheitskonzept der USA verankert war, hätte bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich zu einem Krieg zwischen den USA und der Volksrepublik China gekommen wäre. Und solange wie eine enge Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik China und Russland bestand, hätte Russland dann China unterstützen müssen, wäre also auch in eine Konfliktsituation mit den USA getreten. Und das wollte die Sowjetunion nicht. Und man hat dann diesen Krieg mit Indien zum Anlass genommen, um zu sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und die Chinesen haben dann ihrerseits auch gewisserweise dieses Verhältnis unterbrochen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind historische Erfahrungen auf beiden Seiten, die bis in die Gegenwart ihre Konsequenzen hat. Und bis heute wird ja im Himalaya zwischen Indien und China gekämpft. Das heißt also, wir haben eigentlich eine Konstellation, wo zwei gegen einen stehen. Also wo Russland und Indien gegen China stehen. Aber trotzdem Indien an China interessiert ist, weil es auch sehr viele ökonomische Beziehungen zwischen China und Indien gibt.
Das heißt aber, Oder überinterpretiere ich das jetzt, dass die BRICS-Allianz für uns Europäer jetzt dann nicht so eine große Gefahr ist, weil wenn man sogar noch Krieg führt miteinander, wenn man sich nicht gut versteht, macht auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit schwieriger. Das ist ja das Erfolgsgeheimnis der Europäischen Union, dass eben kein Krieg geführt wird, dass wir Frieden haben, dass wir frei reisen dürfen, dass wir unsere Güter austauschen dürfen und dass am Anfang Frankreich und Deutschland sich so nah ineinander verzahnt haben wirtschaftlich, dass es unmöglich ist, gegeneinander Krieg zu führen.
Ja, so könnte man es sehen. Man kann es aber auch genau andersrum sehen. Also BRICS ist deshalb so interessant, weil hier Länder zusammenkommen, die in Konkurrenz zueinander stehen und gleichzeitig trotzdem zusammenarbeiten. Und warum ist Indien überhaupt in BRICS? Indien möchte am Tisch der Multipolarität sitzen. Das heißt, es möchte mehr als drei Großmächte, die die Welt bestimmen. Es möchte die vierte oder die fünfte oder die sechste oder die siebte sein. Und Indien ist sich der Tatsache bewusst, dass es nie am Tisch der Multipolarität landen wird, wenn irgendeiner der anderen Großmächte Nein sagt. Deshalb braucht Indien gute Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China. Und Indien macht eine Schaukelpolitik, wo es also Konflikte mit China hat, um den USA zu zeigen, wir sind nicht fest an der Seite Chinas. Gleichzeitig kauft es sein Militärequipment und sein Öl und Gas in Russland, was ja die Amerikaner auch nicht gerade erfreuen kann. Aber es ist stark genug zu sagen, ja, weil ich in diesem Dreieck Russland, China, Indien bin, bin ich auch stark genug, mir meine Kooperationspartner auszusuchen. Und die USA müssen sich sozusagen drein schicken. Versuchen ja jetzt die USA immer, die Inder aus diesem Block rauszuholen, aber die Inder sagen nein. Weil nur die USA als Unterstützer zu haben, garantiert nicht, dass Indien am Tisch der Multipolarität sitzen wird.
Es gibt noch ein wichtiges Mitgliedsland von BRICS, das ist jetzt weniger wirtschaftspolitisch interessant, sondern sicherheitspolitisch hochinteressant, das ist der Iran. Wenige Tage bevor wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, wurde der Chef der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf iranischem Boden, und das ist das Entscheidende, getötet. Was heißt das jetzt für den Nahostkonflikt? Wie blicken denn die BRICS-Staaten auf diesen Konflikt, auf diesen Krieg?
Also interessanterweise hört man ja nicht sehr viel mit lauter Stimme vorgetragen, also weder aus Russland, in Russland redet man relativ leise über diese ganzen Vorgänge, in China auch, in Brasilien auch, von Südafrika habe ich in letzter Zeit nichts gehört, Indien auch nicht. Warum? Sowohl Russland als auch China haben ja nicht die Linie festgelegt, dass man die schwierige Situation der USA im Nahen Osten ausnutzt, um die Situation zu eskalieren und womöglich einen regionalen Krieg im Nahen Osten in Kauf zu nehmen. Sondern sie haben ja beide in allen öffentlichen Verlautbarungen davon gesprochen, dass man die Situation deeskalieren muss. Und als einen nicht unwichtigen Schritt in diesem Zusammenhang hat ja die Volksrepublik China unter ihrem Außenminister Wang Yi es geschafft, die verschiedenen ja ungeheuer in Konkurrenz und Konflikt miteinander stehenden palästinensischen Organisationen zu einer, sagen wir mal, ja, zu einer gewissen Ruhe zusammenzubringen. Und zwar Ruhe heißt jetzt nicht Ruhe im Nahen Osten, sondern Ruhe untereinander, dass die also sich nicht weiterhin gegeneinander ausspielen, dass wenn die eine Gruppe sagt, ja, wir sind bereit, diesen oder jenen Kompromiss einzugehen, dann die andere Gruppe sofort wieder ihre Leute mobilisiert und das unmöglich macht. Das ist eine ganz typische Vorgangsweise der Volksrepublik China. Also es wird hinter dem Vorhang verhandelt, ohne dass das in der Öffentlichkeit gut groß bekannt würde. Und es wird eben interessanterweise immer erst, wenn der Erfolg da ist, dann auch darüber gesprochen. Das ist ja eine ganz andere Vorgangsweise als die, die wir jetzt in den letzten Jahren beobachtet haben im sogenannten Westen, wo ja über alles immer zeitnah berichtet wird und jeder seine Meinung sagt und so weiter und so fort, was ja für diplomatische Verhandlungen die Situation eher noch erschwert als erleichtert. Was man jetzt sagen muss, ist Folgendes. Wir haben sehr wenige Informationen darüber, wie China im Augenblick mit dem Iran im Gespräch steht. Wir wissen, dass China einen ganz wesentlichen Anteil dafür hat, dass die Situation im Iran, insbesondere für die Bevölkerung, nicht noch schlimmer ist, als sie ohnehin schon ist. In welcher Hinsicht? Weil Iran ist ja ein schwer sanktioniertes Land. Das heißt, dass viele Produkte, die man früher vom Westen aus nach dem Iran gebracht hat, jetzt aus China kommen. Das heißt also zum Beispiel, die gesamte medizinische Versorgung ist im Iran im Wesentlichen jetzt gewährleistet, weil die entsprechenden Medikamente aus China kommen. Ja, das heißt also, China möchte keinen Krieg im Nahen Osten. Dieser Krieg im Nahen Osten wiederum wird in China und übrigens nicht nur in China, überhaupt in Ostasien, als ein Krieg gesehen, in dem es eigentlich darum geht, wer ist der Vertreter des Nahen Ostens in der zukünftigen multipolaren Welt, die mehr als drei Großmächte umfasst? Ist das Israel? Ist das der Iran? Oder ist das die Türkei? Ja? Und diese drei Akteure, Israel, Iran, Türkei, das sind eigentlich die, die im Hintergrund des Geschehens stehen, wobei natürlich Israel aktiv beteiligt ist, aber mit dieser Strategie, und ich glaube, das kann man auch den Reden von Netanyahu sehr genau entnehmen, dass es eigentlich Israel darum geht, die Region in ihrem Sinne zu befrieden, indem Israel die Führung in der Region übernimmt. Aber wie man merkt, hat die Türkei das sofort bemerkt und Iran auch. Und es ist extrem schwierig, die davon abzuhalten, jetzt aktiv zu werden, weil die Strategie Israels natürlich auch kennen. Ja. Und insofern ist also die Situation im Nahen Osten jetzt aus einem ostasiatischen Blickwinkel gesehen hochgefährlich und wird vielleicht demnächst brennen.
Eine interessante Parallele sehe ich da aber auch, das, was Sie jetzt erzählt haben über den Einfluss Chinas im Iran, ähnelt schon auch ein bisschen dem Verhältnis Russland-China, um auf das jetzt wieder zurückzukommen, weil auch hier gibt Sanktionen der USA und Europas gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine. Und auch hier springt ja China ein mit Lieferungen aller Art, und die Güter, die man aus dem Westen jetzt nicht mehr bekommt, und die Rohstoffe, die bekommt man jetzt alle aus China.
Auch da wäre ich ein kleines bisschen vorsichtig. Ich sehe, dass die chinesische Regierung versucht, eine Gratwanderung zu machen. Ja, vom ersten Tag des Krieges gegen die Ukraine an hat die chinesische Regierung gesagt, wir erkennen an, dass das Territorium eines souveränen Landes nicht attackiert werden darf, nicht in Frage gestellt werden darf. Das ist ein Satz, der immer wiederholt wird vom chinesischen Außenministerium und der zur Unterstützung der Ukraine gemeint ist. Und auf der anderen Seite gibt es einen Satz in allen Äußerungen des chinesischen Außenministeriums, der besagt, wir erkennen an, dass alle Länder ihre jeweiligen Sicherheitsinteressen haben und dass diese Sicherheitsinteressen respektiert werden müssen. Und das bedeutet in diesem Falle, das ist eine Unterstützung der russischen Position. Und so hat China sich versucht, als dritter Akteur aufzustellen. Und natürlich ist es so, dass die dritten Akteure welthistorisch gesehen immer ja mit Zweifel betrachtet werden. Nicht? Also ist das nicht reiner Schein? Ja, ich spiele hier den dritten Akteur. Aber in Wahrheit unterstütze ich einen in diesem Krieg. Die chinesische Regierung möchte den dritten Akteur spielen. Chinesische Unternehmen versuchen, alle Möglichkeiten wahrzunehmen, weil im Augenblick die Wirtschaft in China auch nicht so besonders gut läuft.
Wobei man sagen muss, dass, wenn wir sagen, in China läuft die Wirtschaft nicht besonders gut, gibt es immer noch 4-5% Wirtschaftswachstum im Gegensatz zu Europa, wo es jetzt gerade eine Rezession gibt. Also das auch immer richtig in die Perspektive zu stellen. Aber aus chinesischer Sicht, wo es schon mal 18-19% Wirtschaftswachstum gab, ist das auch schon gefühlte Rezession.
Ja, und es hat vor allen Dingen sehr große Auswirkungen auf den chinesischen Arbeitsmarkt, weil wenn nur diese 5% Steigerung da sind, dann ist die Zahl der jungen Menschen, die immer noch trotz demografischer Entwicklung auf den Arbeitsmarkt stürmen, ist dann einfach zu groß. Aber um auf unser Thema zurückzukommen, also die chinesischen Firmen versuchen, die Situation zu nutzen, so wie Indien ja die Situation auch weitlich nutzt. Und die chinesische Regierung hat jetzt wieder vor 2 Tagen angekündigt, also sie werden noch genauer Exportkontrollen durchführen, weil für die chinesische Wirtschaft eine einseitige Ausrichtung auf die BRICS-Länder, auf die Länder des globalen Südens überhaupt und auf Russland nicht ersetzen kann, was China bisher an starken Beziehungen sowohl nach Amerika als auch nach Europa hatte. Das heißt also, wenn China sich zu stark mit Russland einlässt, zu stark oder zu einseitig mit den anderen BRICS-Ländern und dem globalen Süden, dann muss es befürchten, dass es immer stärker aus dem europäischen und amerikanischen Markt herausgedrängt wird, beziehungsweise auch keine Investitionen aus Amerika und Europa erhält. Und das wird für die chinesische Wirtschaft noch schwieriger, als es im Augenblick schon ist. Und deshalb muss der Staat eben diese Gratwanderung gehen, dass man genau so viel an wirtschaftlicher Tätigkeit mit Russland, wenn ich das jetzt mal so allgemein sagen darf, zulässt, wie nicht der Westen mit Sekundärsanktionen von der anderen Seite droht und sagt, hallo, wenn ihr das macht, dann geht's nicht mehr.
Die USA haben wir jetzt schon öfter angesprochen. China und die USA befinden sich eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren in einem Handelskrieg. Zölle, Gegenzölle, Handelsbeschränkungen, Strafen, also ein ausgewachsener Handelskrieg. Ich würde es jetzt gerne mal auf Neudeutsch formulieren. Was ist denn Ihr Take zum US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf? Wird das einen Unterschied machen, ob Trump oder Harris diese Wahl gewinnen?
Wenn ich mir die Welt betrachte, schaue ich mir die sehr stark unter strukturellen Gesichtspunkten an. Dabei ist relativ unwichtig, wer gerade welche Politik wo macht, weil die Politiken der einzelnen Führer nach meiner Meinung zwar sich dem Grade nach unterscheiden können und in ihren Schwerpunktsetzungen leicht unterscheiden können, aber die Struktur der Beziehungen zwischen den Ländern bestimmt auch das Denken der Entscheidungsträger. Und so würde ich aus meiner persönlichen Analyse heraus sagen, dass der Unterschied zwischen Harris oder Trump, was diese strukturelle Grundsituation betrifft, zu übersehen ist. Ja. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel nachdem Trump den Handelskrieg gegenüber China ja gewisserweise eröffnet hatte, Joe Biden ja praktisch nichts zurückgenommen hat. Das wird jetzt immer so mit dem Deep State und so von manchen Leuten erklärt. Diese Erklärung brauche ich überhaupt nicht. Es ist vollkommen logisch, dass Amerika so handelt, wie es handelt. Und gewisserweise können wir sagen, je mehr die Rivalität zwischen China und Amerika, beziehungsweise zwischen Amerika und China auf dem Gebiet der Wirtschaft ausgetragen wird, umso weniger haben wir es mit einem militärischen Konflikt zu tun. Ja, weil dass diese beiden Länder in einer außerordentlichen Rivalität zueinander stehen, wird ja auch von beiden ganz offen, nicht von Joe Biden, sondern von beiden Ländern ganz offen bekannt. Und das ist ja jetzt die Frage, und da wird sich jetzt herausstellen, auch gewisse Nuancierungen, glaube ich, ergeben zwischen Trump und Harris, dass man sagen muss, also ist eigentlich ein Krieg unvermeidlich zwischen China und Amerika oder muss ein Krieg zwischen China und Amerika vermieden werden? Das sind eigentlich die zwei ganz entscheidenden Dinge, die hier passieren müssen. Und wir haben ja gehört, dass also Herr Trump gesagt hat, er möchte den Krieg oder die amerikanische Unterstützung für die Ukraine beenden. Er möchte jetzt nicht einfach die Ukraine fallen lassen, weil das würde ihm, glaube ich, auch nicht gut bekommen, sondern er möchte ja einen Deal. Und warum will er einen Deal? Weil, wenn wir jetzt wieder die Dreiecksbeziehung China, Russland, Amerika anschauen, er möchte eigentlich Amerika in die Position des Hauptakteurs bringen und auf der einen Seite mit Russland, auf der anderen Seite mit China agieren. Aber diese tolle Konstellation, die eine gewisse Entspannung sogar herbeiführen würde, wie das in den Beginn der 70er Jahre möglich war, die funktioniert sehr wahrscheinlich nicht. Da ist eben eine Verbindung mit Russland gegen China lieber als die Variante mit China gegen Russland. Woran liegt das? Weil man ja aus Amerika immer wieder hört, China ist das einzige Land, das in der Lage und willens ist, die Vormachtstellung Amerikas herauszufordern. Dann werde ich mich kaum mit diesem Land verbünden gegen ein drittes, das mich ohnehin nicht wirklich aus meiner Vormachtposition drängen kann. Also gehe ich lieber mit dem Schwächeren, der muss sich dann sogar an mir orientieren und versuche den so weit, sagen wir mal, auf meine Linie zu bringen, dass der sich mit mir gegen China wendet. So, was würde das bedeuten, dass China plötzlich, wenn es zum Beispiel in Taiwan militärisch aktiv wird, nicht nur die Amerikaner, sondern in seinem Hinterhof auch noch die Russen gegen sich hätte? Das wäre ja ein wichtiger Grund zu sagen, okay, mit Taiwan, wir warten noch ein bisschen, die Zeit ist noch nicht so reif.
Ich komme dann gleich zu Taiwan, ich wollte jetzt noch ganz kurz bleiben beim Ukraine-Krieg. Man hört ja auch, Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, wäre das ja sehr recht, wenn die USA mit Russland über die Ukraine verhandeln, weil er sagt ja, er lehnt es ab, mit dem Präsidenten der Ukraine zu sprechen, den akzeptiert er gar nicht. Und wenn ich jetzt Ihren Worten folge, dann hat das auch den Grund, um sich aufzuschwingen, auf der weltpolitischen Bühne wieder eine wichtigere Rolle zu spielen.
Richtig. Dann könnte man sagen, also wir reden hier unter Großmächten und diese Ukraine, die können wir gerade mal zur Seite schieben. Hinzu kommt etwas sehr Wichtiges, denn durch diesen Krieg gegen die Ukraine ist ja Russland in die Arme Chinas getrieben worden. Das heißt also, es besteht eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber China und bei gleichzeitiger Konkurrenz, wie wir vorhin auch schon besprochen haben. In einer solchen Situation, in der Dreieckskonstellation, möchte ich natürlich als Russland austarieren, dass meine Verhältnisse zu China nicht so einseitig bleiben, dass ich da ein Stück meiner eigenen Entscheidungsfreiheit verliere. Wenn ich also den Chinesen sagen kann, wunderbar, wir machen eine neue Weltordnung, aber gleichzeitig kann ich es mit den Amerikanern auch nicht so schlecht, dann bedeutet das, dass die Chinesen bei jeder Entscheidung, die sie treffen, immer im Hinterkopf haben müssen, dass wenn sie eine Entscheidung zu Ungunsten Russlands treffen, sie Russland in die Arme Amerikas treiben. Ja, also ist das wunderbar, wenn die Russen und die Amerikaner sich wieder ein bisschen mehr verständigen könnten, wäre das eine sehr interessante Methode, um die steigende Macht Chinas ein Stück weit einzudämmen. Ja, und das könnte, wir wissen ja leider auch nicht sehr viel über diese Überlegung, aber es könnte eine Vorstellung sein, die sich im Trump-Lager entwickelt hat, während das Biden-Lager ja etwas gebunden ist an die Tatsache, dass ja Außenminister Blinken, aber eben auch Präsident Biden ja immer wieder betont, sie haben zwei Feinde auf der Welt. Also Amerika hat sich in die unglückliche Position gebracht, gegen zwei Feinde gleichzeitig vorgehen zu müssen, nämlich einerseits gegen Russland und andererseits gegen China. Und da man im Augenblick im Krieg indirekt mit Russland ist, in der Ukraine-Frage, ist man tendenziell eben gezwungen, sich mit den Chinesen ein bisschen zu arrangieren, obwohl ja eigentlich nach Einschätzung des State Departments und der Sicherheitskreise in Amerika eigentlich China der größte Feind Amerikas ist. Ja, das ist eine sehr ungünstige Konstellation. Eigentlich muss man fast sagen, ein Kardinalfehler, den die Biden-Regierung begangen hat, insofern sie nicht Mittel und Wege gefunden hat, Russland davon abzuhalten, diesen Krieg gegen die Ukraine zu beginnen. Und aus dieser schwierigen Konstellation kommt Kamala Harris nicht so leicht heraus.
Am Tag, bevor wir dieses Gespräch hier aufzeichnen, hat etwas Bemerkenswertes stattgefunden, nämlich der größte Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Westen und Russland seit dem Kalten Krieg. Hat das auch mit dem, was Sie jetzt erwähnt haben, zu tun? Ist das eine Art der USA, sich Russland wieder anzunähern, um eben China auf Distanz zu halten? Oder ist es vielmehr das, was jetzt auch manche politischen Beobachter sagen, Russland hat einfach den Westen erpresst, um seine Auftragskiller und Agenten zurückzubekommen?
Also bei solchen Deals zwischen Ländern, die ja immer wieder stattfinden, werden alle Tricks eingesetzt. Das ist vollkommen klar. Ganz klar ist aber auch, dass der amerikanische Journalist, der in Russland in Gefangenschaft war, dass der ganz offensichtlich ganz hoch auf der Agenda von Herrn Biden stand. Und das hat natürlich die russische Seite auch bemerkt und hat gemeint, einen kleinen Austausch machen zu können. Und dann haben aber die Spezialisten auf der westlichen Seite gemerkt, dass sie in einer guten Situation sind. Und womöglich hat auch die amerikanische Seite gemerkt, dass hier, sagen wir mal, so ein erstes Signal gegeben werden kann, dass man doch eventuell eine gewisse Entspannung der schwierigen Verhältnisse vornehmen möchte. Putin hat ja in den letzten Wochen immer wieder betont, er wäre zu Verhandlungen bereit. Die chinesische Seite ist in diesem Fall sehr interessant auf die Ukraine zugegangen, weil die chinesische Seite nach meiner Auffassung genau analysiert hat. Es gibt nicht nur das große strategische Dreieck China, Russland, Amerika, sondern es gibt auch ein kleines strategisches Dreieck, nämlich Amerika, Russland, Ukraine. Und es gibt historisch gesehen vom Koreakrieg über die Kuba-Krise bis hin zum Vietnamkrieg viele Beispiele, wo in solchen Konstellationen, solchen kleinen strategischen Konstellationen plötzlich die Großmächte bereit sind, sich zu vertragen, weil es für sie zu unangenehm wird.
Kommen wir zu dem anderen drohenden Krieg, wo Sie erst kürzlich beim KIT Summit, das ist eine geopolitische Konferenz in Kitzbühel, eben gesagt haben, verleibt sich China Taiwan ein, bricht der Welthandel zusammen, und in anderen Interviews warnen Sie aber sogar vor einem neuen Weltkrieg. Können Sie uns mal die Lage erklären? Und Sie brauchen es auch nicht schonen sozusagen, denn ja, gerade in der Wirtschaft muss man wissen, worauf man sich einstellen kann. Man kann Risikoabschätzungen nur machen, wenn man ein klares Bild hat.
Also zunächst einmal der Zusammenbruch des Welthandels. Ich glaube, das muss man wirklich realistisch sehen, und viele Wirtschaftstreibende, mit denen ich spreche, die sehen das auch vollkommen realistisch, weil der Welthandel zwischen Asien und Europa ist sozusagen die Stütze dessen, was wir im Augenblick als Weltwirtschaft erleben. Sollte es in der Region um Taiwan herum zu einem Krieg kommen, würden verschiedene Maßnahmen getroffen werden, die ein Weiterlaufen der Supply Chains von Asien nach Europa und von Europa nach Asien unmöglich machen würden. Da ist also dieser Taiwan Strait, also die Straße von Taiwan, ist selber ja eine ganz viel befahrene Straße, wo sehr viel internationaler Schiffsverkehr durchgeht. Es ist klar, wenn die Chinesen da ihre Leute rüber schaffen nach Taiwan, dann wird dort nicht mehr Schiffsverkehr sein. Natürlich kann man immer größere Bogen fahren, aber dann kommt eben gleich das nächste Problem. Erstens mal ist der größere Bogen, warum fährt man den nicht? Nicht nur, weil die andere Verbindung kürzer wäre, sondern auch, weil sie gefährlicher ist. Dann kommt die Straße von Malakka. Die Straße von Malakka kann also sehr leicht geschlossen werden, sollte jetzt zum Beispiel Europa sich nicht einem Sanktionsregime gegenüber der Volksrepublik China anschließen, könnten die Amerikaner innerhalb kürzester Zeit die Straße von Malakka schließen.
Da muss man noch sagen, wo das liegt, weil das kennt nicht jeder, in Südostasien zwischen der malaiischen Halbinsel und der Insel Sumatra.
Genau.
Damit man seine Vorstellung hat.
Und interessanterweise ist das also auch so, man könnte ja auch außen rum fahren, ja, aber man geht da durch dieses Nadelöhr durch. Warum? Weil außen rum zu fahren ist eine viel größere Gefahr für den Schiffsverkehr als diese schmale Straße. Das ist ja für den Schiffsverkehr auch nicht einfach zu regeln. Ja, das ist ja nicht so einfach wie so mit dem Auto fahren. Aber man nimmt das in Kauf, weil die andere Strecke nicht nur weiter ist, sondern auch gefährlicher ist. Ja, und dann kommt zuletzt der Suezkanal. Suezkanal können wir auch sofort zumachen. Wenn wir den zumachen, dann ist natürlich immer noch die Möglichkeit, ums Horn von Afrika herumzufahren. Aber natürlich ist das eine sehr, sehr gefährliche Konstellation. Also mit anderen Worten, dass das enorme Auswirkungen haben wird, ist klar. Ganz zu schweigen davon, dass eben die Chipsindustrie in Taiwan sehr, sehr stark ist, dass Taiwan den Weltmarkt, also quasi fast eine Monopolstellung für viele Chips hat, insbesondere für diese sehr qualitätsvollen Chips. Und natürlich würde es da zu Unterbrechungen in der Produktion kommen. Es heißt ja sogar, dass die entsprechenden Werke in Taiwan sofort zerstört werden, wenn ein solcher Krieg beginnen würde, damit die Volksrepublik China nicht an diese Technologie rankommt.
Also die Taiwanesen oder würden das selbst quasi zerstören, oder auch oder die Amerikaner oder wer macht das?
Also auch nicht die Chinesen hätten ja ein Interesse daran,
natürlich, das zu bewahren, bekommen, ja.
Nicht? Und damit die das nicht kriegen, würde man das zerstören. Okay. Ja, das ist also mal die Welthandelsproblematik. Okay. Die andere Problematik ist folgende. Also wir sehen ja jetzt in der Situation in der Ukraine mit diesem kleinen Dreieck, dass hier also vermieden wird, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen zwei Nuklearmächten, nämlich den USA und Russland, kommt. Und deshalb muss sozusagen die Ukraine bluten. Es wird ein ganz normaler, Anführungsstrichen normaler, konventioneller Krieg geführt. Aber es kommen immer wieder diese Hinweise, wir könnten auch nuklear. Nee. Man kann, und zum Beispiel sehr prominente Politikwissenschaftler wie Herr Mörsheimer, die gehen davon aus, dass eigentlich ein Krieg zwischen diesen drei großen Mächten, den drei größten Nuklearmächten, USA, China und Russland, dass dieser Krieg auf konventionelle Weise nicht gewonnen werden kann. Das heißt, in dem Augenblick, wo einer dieser drei Großmächte, Großnuklearmächte, mit einem anderen einen Krieg beginnt, kann dieser Krieg nur zu einem schrecklichen Ende kommen, indem Nuklearwaffen eingesetzt werden. Und deshalb vermeiden diese drei Großmächte, dass sie direkt aufeinander prallen. Also schon zu Beginn oder vor dem Ukraine-Krieg hat Joe Biden gesagt, wir werden hier nicht eingreifen. Das ist die Logik, die dahinter ist. Weil wenn die Amerikaner direkt eingreifen, dann ist die Konstellation so, dass der Krieg dauert und dauert und dauert. Und irgendwann wird entweder die eine oder die andere Seite sagen, so, jetzt ziehen wir sozusagen den Hebel der Nuklearwaffen. So, dasselbe ist natürlich auch mit China. Ja? Wobei in China die Situation noch gefährlicher ist, denn einerseits ist Taiwan militärisch viel schwieriger einzunehmen als die Ukraine. Andererseits ist es aber so, dass Taiwan auch viel schwerer zu verteidigen ist als die Ukraine. Mit anderen Worten, soll die Volksrepublik China Taiwan angreifen, definieren sie das als einen internen Konflikt. Warum tun sie das? Weil sie sagen, die UN und niemand hat ein Recht, sich dazu zu äußern, weil hier handelt es sich ja um eine Auseinandersetzung zwischen einer abtrünnigen Provinz und der Zentralregierung in Peking. Und wenn zum Beispiel zwischen Madrid und Katalanien es zu einem Konflikt kommt, dann wird ja nicht gleich da mit Waffen geschossen. Ja? Und wenn mit Waffen geschossen wird, ist das eine interne Angelegenheit. Das müssen die Leute vor Ort regeln. Das ist sozusagen der Versuch der Volksrepublik China zu sagen, also wir wollen eben nicht eine solche Auseinandersetzung ausarten lassen, dass die Amerikaner sofort eingreifen. Was machen die Amerikaner? Die Amerikaner stellen in Ostasien ihre Truppen auf, also nicht ihre amerikanischen Truppen, die sind natürlich auch dort, sondern eine große Rolle spielt Japan, eine große Rolle spielt Südkorea, ganz im Hintergrund auch Australien, Neuseeland, aber auch Indien. Nicht? Man möchte Indien in eine Militärallianz hineinholen, aus einem ganz einfachen, aber leider sehr traurigen Grund. Japan ist ein bevölkerungsarmes Land, mit einer alternden Bevölkerung. Südkorea ist ein vergleichsweise bevölkerungsarmes Land mit einer alternden Bevölkerung.
Für asiatische Verhältnisse, muss man dazu sagen.
Ja. Australien, ziemlich weit weg. Für einen Krieg brauchen wir Soldaten. Deshalb brauchen wir Indien. Weil Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, das wurde ja schon gesagt. So banal ist das. Ja? Und das heißt also, warum macht Amerika das? Damit Amerika verhindern kann, dass die Situation für Taiwan so prekär wird, dass Amerika direkt eingreifen müsste. Und dann hätten wir diese entsetzliche Konstellation, dass Amerika und China als nukleare Supermächte sich einander gegenüberstünden. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Das bedeutet aber, dass wenn es zum Krieg über Taiwan käme, die Logik der chinesischen Seite, das ist eine interne Angelegenheit, nicht greifen wird. Die Logik der taiwanesischen Seite, die Amerikaner kommen und helfen uns, wird auch nicht greifen. Das, was dort greifen wird, das beobachten wir jetzt in Europa im Augenblick. Man wird Taiwan unterstützen durch die Länder der Region. Allerdings wird das bedeuten, anders als bei der Ukraine, dass es nicht anders möglich sein wird, als dass Japan und Südkorea direkt in den Krieg eingreifen. Und damit haben wir auf jeden Fall schon einen internationalen Konflikt, in dem jetzt nicht mehr die kleinsten Länder der Welt beteiligt sind.
Und nach dem, was ich heute von Ihnen gelernt habe, müsste China auf der einen Seite ja sagen, wir riskieren das nicht, weil wir wollen ja gar keine, die wollen ja auch keinen Weltkrieg, sondern die wollen sich ja über ihre geschickten diplomatischen und Wirtschaftsbeziehungen aufschwingen zur Supermacht der Welt. So. Auf der anderen Seite hat aber Xi Jinping ja gesagt, diese Taiwan-Frage aus seiner Sicht eben die abtrünnige Provinz zurückzuholen in die Volksrepublik China, die, das wird noch in dieser Generation passieren. Jetzt kann ich das, weiß nicht, wie man das interpretiert in der chinesischen Denkweise, aber aus meiner europäischen Logik heißt das zu seinen Lebzeiten. Er ist nicht mehr der Jüngste. Mit was für einem Zeithorizont rechnen Sie da? Ist es jetzt besonders gefährlich? Wird es nächstes Jahr besonders gefährlich? Was passiert jetzt?
Ich habe schon mehrfach gesagt, ich glaube, dass Xi Jinping in dieser Frage den größten Fehler gemacht hat seiner bisherigen Amtszeit. Und das bedeutet, dass man eine Abkehr von dieser Ansage nur ohne Xi Jinping machen kann. Das ist in einem politischen Regime, wie wir es in der Volksrepublik China haben, eine höchst gefährliche Konstellation, in die sich Herr Xi Jinping gebracht hat und in die Herr Xi Jinping die ganze Welt gebracht hat. Denn mit einer solchen Ansage kommt er ja zeitlich, je älter er wird, immer mehr unter Druck, dass er diese Ansage auch wahr werden lassen muss. Andererseits ist es aber so, dass diese Ansage nur wahr werden kann, wenn die Volksrepublik China militärisch so stark würde, dass sie selbst bei Eingreifen der USA diese Auseinandersetzung gewinnen könnte. Ne? Wie wir schon gehört haben, ist diese Wahrscheinlichkeit sehr gering. Nun sind die Strategen in der Volksrepublik China ja auch nicht dumm und man merkt, dass das Militär Herrn Xi Jinping in dieser Ansage nicht folgt. Ja, es gibt sehr viel Widerstand offenbar im Militär gegen Pläne, jetzt sehr aktiv vorzugehen in der weiteren Vorbereitung einer militärischen Übernahme Taiwans. Wir haben ja in der Zeitung jetzt immer wieder gelesen, ein General nach dem anderen wird entlassen, an die Wand gestellt, ins Gefängnis geworfen und so weiter. Das würde ja nicht passieren. Es wird immer gesagt, das ist Korruption, aber mit großer Wahrscheinlichkeit würde so etwas nicht passieren, wenn es da nicht wirklich massive Auseinandersetzungen gäbe um die Strategie. Allerdings muss man sagen, dass es also zwischen dem Status quo, den wir heute haben, und diesem schrecklichen Szenario, es gibt Krieg über Taiwan, gibt es noch eine Zwischenlösung. Diese Zwischenlösung nenne ich die 1A-Lösung. Warum ist das eine 1A-Lösung? Weil die Volksrepublik China übt Taiwan für bestimmte Zeit von der übrigen Welt abzuschotten. Taiwan ist eine Insel, die natürlich davon lebt, dass tagtäglich viele, viele Produkte, von Nahrungsmitteln angefangen bis hin zu Rohstoffen und sonstigen industriellen Produkten, dass die in das Land hineinkommen. Ja? Wenn eine Blockade um die Insel herum gemacht wird, dann heißt das, dass diese Zulieferungen unterbrochen sind, natürlich auch alles, was an Export von Taiwan rausgeht. Nun sind solche Blockaden natürlich hoch gefährlich. Ja, weil man kann ja dann Flugzeuge schicken und kann diese Schiffe bombardieren. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, wir haben so viel Lufthoheit, dass wir jetzt über Wochen und Monate Taiwan blockieren können. Das ist gar nicht möglich. Aber für eine bestimmte Zeit, das haben wir schon gesehen, schaffen sie das. Und sie meinen, dass wenn sie das immer wieder machen, und anlassbezogen immer wieder solche Blockaden machen, dass das dazu führt, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Taiwan den Bach runtergeht. Und wir können beobachten historisch, dass die taiwanesischen Eliten immer dann, wenn sie gemerkt haben, dass sie wirtschaftlich einen großen Nachteil aus einer sich verändernden geopolitischen Situation ziehen, zu den wahnsinnigsten Kompromissen bereit sind. Ja? Das heißt also, die Chinesen sagen, als die Japaner gekommen sind, haben die Taiwanesen sich erstmal gewehrt und dann haben sie gemerkt, oh, das ist nur zu unserem Nachteil. Dann haben sie mit den Japanern kollaboriert bis 1945. Der Widerstand war da, aber sehr gering. Jetzt sagen sie, okay, wir machen jetzt die wirtschaftliche Situation immer schwerer in Taiwan. Dann werden sich die Eliten spalten. Die Eliten werden dann überlegen, ob es für sie wirtschaftlich nicht von Vorteil ist, mit der Volksrepublik China einen neuen Modus Vivendi zu finden. Und dann kommen wir wieder mit unserem tollen Vorschlag von ein Land, zwei Systeme. Und dann werden sich die Eliten in Taiwan dafür entscheiden und die übrige Bevölkerung hat keine andere Möglichkeit, als dem zuzustimmen. Das ist meiner Meinung nach die eigentliche Strategie im Augenblick. Das heißt nicht morgen den Krieg anfangen, auch nicht nächstes Jahr, auch nicht 35 oder 32 oder 27, sondern versuchen, so lange wie möglich den Krieg herauszuzögern, damit man diese wirtschaftliche Maßnahme quasi so sich entwickeln lassen kann, dass sie zu dem politischen Erfolg führt.
Gut, dann wollen wir hoffen, dass das zutrifft, diese Analyse. Über ein Thema haben wir jetzt noch wenig gesprochen, das zeigt auch schon, wie unwichtig wir sind, nämlich Europa, die EU. Wir sind jetzt in unserem Gespräch diese Triangularität überhaupt noch nicht vorgekommen. Und auch bei diesem Kids Summit, den ich schon erwähnt habe, da haben Sie sinngemäß gesagt, aus chinesischer Sicht ist Brüssel nicht mehr lange überlebensfähig und der Präsident Xi Jinping fährt zwar nach Serbien und da gibt es einen großen Bahnhof und man schreibt Freundschaftsverträge und sonstige Dinge, ja, aber er fährt nicht nach Brüssel, er fährt nicht nach Berlin. Auf der anderen Seite schreiben Sie aber in Ihrem Buch, dass die EU sehr wohl einen Einfluss haben könnte und den auch geltend machen sollte, um genau im Taiwan-Konflikt da ordnend, mäßigend, ja, vermittelnd einzugreifen. Wie sollen wir das machen?
Also die EU hat ja die Entscheidung getroffen, dass sie sich ganz eng mit den Amerikanern verbünden möchte, und zwar sowohl gegen Russland als auch tendenziell gegen China. Nicht ganz so stark gegen China, aber auf jeden Fall gegen Russland, was ja geografisch auch irgendwo nachvollziehbar ist. Diese Entscheidung führt dazu, dass man am Tisch der Multipolarität nur ein Land hat, das einen unterstützt, nämlich die USA. Und gleichzeitig hat man sehr viele Länder, die dagegen sind, nämlich Russland, China, Brasilien, womöglich Indien und so weiter und so weiter. Also mit dieser Entscheidung, das muss die EU genau wissen, hat sie eine Entscheidung gefällt, die bezogen auf die zukünftige, wohl möglich multipolare Weltordnung nicht besonders schlau ist. Ja? Sie hat natürlich Begründungen in den Sicherheitsbedenken und so weiter, aber jetzt langfristig gesehen muss die EU aus dieser Situation raus. Ja? Denn sonst werden alle möglichen Herren und Damen am Tisch der Multipolarität Platz nehmen und die EU steht da und schaut zu. Ja? Dabei, muss man sagen, ist die EU in einer Situation, die sie eigentlich dazu prädestiniert, eine wichtige weltpolitische Rolle zu spielen. Denn es ist vollkommen klar, dass die USA ihre Pläne, nämlich weiterhin ein Welthegemon zu sein, ohne die Unterstützung Europas überhaupt nicht verwirklichen kann. Die USA brauchen die EU-Europa-Konstellation, um die Russen in Europa in Schach zu halten. Vollkommen klar, die brauchen Europa. Ja? So, was ist denn mit den Chinesen? Die Chinesen brauchen auch Europa. Die Chinesen brauchen Europa, weil sehr viele Unternehmen europäischer Herkunft in China dazu beitragen, dass in China die Wirtschaft läuft, gleichzeitig sehr viel Export und so weiter. Also es ist die wirtschaftliche Seite, aber man muss auch Folgendes sehen. China hat ja im Hinterkopf, dass man sich auf Russland nicht verlassen kann. Was ist, wenn Russland sich jetzt doch stärker Amerika annähert? Und wenn dann Europa, China, diese Beziehung auch unterbrochen wäre, dann wäre ja China isoliert im Spiel der Großmächte. Also muss China auch darauf achten, dass es mit Europa weiter eine gute Beziehung hat. Wer genau hinhört, hat mitbekommen, dass Herr Putin in letzter Zeit zwar sagt, der ganze Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird sich nach Osten verlagern und Sibirien wird jetzt endlich industrialisiert werden und so weiter und so fort, aber er macht auch ganz freundliche Gesten gegenüber Europa. Warum? Weil er eben nicht weiß, ob er mit den USA einen Modus wie Wendy findet. Dann braucht er als Gegengewicht gegen China, braucht er auch Europa. Und mit anderen Worten, eigentlich werden wir von allen Großmächten dieser Welt gebraucht, damit die ihre jeweiligen Pläne verwirklichen können. Aber wir stehen da und denken nicht nach und bestimmen nicht die Position, die wir in dieser Welt haben und sagen, okay, was machen wir denn, wenn wir von allen so umworben werden? Ja, das heißt ja, dass wir dann zeigen, dass wir ein Akteur in diesem Weltgeschehen sind und wir dürfen, das können wir von Indien lernen, wir dürfen dann nicht einseitig uns mit den Amerikanern verbünden oder einseitig mit China oder einseitig mit Russland, sondern wir müssen dieses wundervolle Spiel spielen, was wir in Europa eigentlich erfunden haben. Das Balance of Power Spiel von Herrn Metternich, das müssen wir spielen. Wir müssen mit den Russen zusammenarbeiten, damit die Chinesen nicht zu frech werden. Wir müssen mit den Chinesen zusammenarbeiten, damit wir auch gute Bedingungen für unsere wirtschaftliche und sonstige Tätigkeit mit Amerika haben. Wir müssen also mit allen jonglieren. Wir müssen nur schauen, was die Inder machen und wir sehen, wie die sich in der Welt wichtig machen, indem sie mit allen spielen. Und das müsste meiner Meinung nach Europa beherrschen. Und wie könnte man das unter Beweis stellen? Indem man sagt, wir haben sehr vergleichsweise gute Beziehungen zu China, sehr gute Beziehungen zu Amerika. Wir reden mit Taiwan. Also sind wir diejenigen, die jetzt eine Strategie für Taiwan entwickeln, die verhindert, dass es zum Krieg kommt, die verhindert, dass den Menschen in Taiwan ein kommunistisches Regime aufgezwungen wird und die damit verhindert, dass es womöglich zu einem Weltkrieg wird.
Bin ich da vermessen oder könnte man sagen, noch besser als die gesamte EU müsste das eigentlich Österreich kennen? Nicht nur, weil wir neutral sind, sondern weil wir ja die Metternich'sche Verhandlungspolitik ja auch erfunden haben in Wien. Also war ja ein Österreicher. Ist das total naiv, wenn ich das frage? Oder könnte Österreich dann nochmal eine besondere Rolle innerhalb Europas spielen und tatsächlich auch wieder mal weltweit eine Vermittlerposition einnehmen?
Also ich fürchte, dass die augenblickliche Konstellation jetzt Österreich nicht zu dem Kandidaten macht, der solche Verhandlungen führt, sondern Wien zu dem Ort macht, wo solche Verhandlungen geführt werden sollten. Und dabei, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man sich von der österreichischen Seite auch wiederum Beispiele in der Welt anschaut, wo sehr kleine oder kleine Staaten eine große Rolle spielen. Ich habe vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo ich darauf hingewiesen habe, dass Singapur in Südostasien als kleinste staatliche Entität in dieser Region eine außerordentlich wichtige Rolle spielt. Und dass Südostasien in dem ASEAN-Verbund, der jetzt nicht ganz so fest ist wie die EU.
Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, genau, auch die wird verlinkt.
Ja, genau. Dass also Singapur in diesem ASEAN-Verbund eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt als kleinste staatliche Entität in diesem Bund. Und ich finde, man sollte sich genau anschauen, wie die das machen und was sie da machen. Und das heißt also, ich würde meinen, dass man Österreich im EU-Verbund eine wesentlich bedeutendere Rolle zuspielen könnte, wenn Österreich seine besondere Geschichte, seine besondere Lokation Wien und die Neutralität jetzt nicht als ein Defizit betrachten würde, sondern als ein Pfund in unserer Hand, wo wir wirklich einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Welt nicht in ihr Unglück rennt.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich möchte von der ganz großen Ebene zur kleinsten, zur persönlichen Beziehung kommen. Denn erfolgreich Wirtschaftsbeziehungen gestalten kann ich nicht nur, wenn ich mich auskenne in der internationalen Diplomatie und die weltweite Geopolitik verfolge, sondern da gehört es auch dazu, dass ich weiß, wie ich mich in einem Land richtig verhalte, wenn ich eine Geschäftsanbahnung mache oder einen Abschluss machen möchte. Und deswegen möchte ich Sie jetzt nicht gehen lassen als die China-Kennerin und dass Sie uns auch noch, wie in jeder Folge, die wir bisher gemacht haben, ein paar praktische Tipps geben für Unternehmerinnen und Unternehmer, die in China ins Geschäft kommen wollen. Was muss ich auf jeden Fall beachten und was darf ich auf keinen Fall machen?
Das Allerwichtigste ist, dass ich mit so viel Selbstbewusstsein in diese Sache hineingehe, dass ich nicht von vornherein immer die Aktivität auf der anderen Seite sozusagen deponiere. Ja, also mit anderen Worten, ich würde mich nicht in eine reaktive Position begeben, sondern immer in eine aktive. Und wie kann man sich in eine aktive Position begeben, wenn man in China ist? Als Wissenschaftlerin habe ich das sehr oft bemerkt. Je mehr ich darüber weiß, was da gerade läuft in diesem und jenem Gebiet, sei es jetzt wirtschaftlich, wissenschaftlich oder was auch immer, umso mehr weiß die andere Seite, dass sie mich respektieren muss. Der größte Fehler, den wir bisher gemacht haben, ist der, dass wir implizit immer annehmen, dass nur die chinesische Seite eigentlich wissen kann, was in China los ist und dass wir eigentlich entweder das übernehmen, was die uns an Erklärungen bringen, oder aber wir im Grunde genommen darauf verzichten zu verstehen, was da ist und nur rechnen, ob das bei uns alles einigermaßen wirtschaftlich hinkommt. Ja, die Zeiten sind vorbei. Und die Zeiten hat es im Prinzip noch nie gegeben. Und das Wichtigste ist, dass man sich in eine aktive und selbstbewusste Position in der Verhandlung hineinbegibt. Das heißt nicht arrogant, das heißt nicht überheblich, sondern das heißt einfach, man muss genau Bescheid wissen, was die andere Seite von mir will, wo die Schwächen und wo die Stärken liegen. Das ist das, was die Chinesen machen, wenn sie mit uns verhandeln. Und wir sollten vielleicht endlich mal anfangen, genau das auch zu machen, wenn wir mit ihnen verhandeln. Das ist nämlich dann Augenhöhe, selbst wenn ein kleines Unternehmen mit einem großen oder ein kleines Land mit einem großen Land verhandelt. Weil dieses, ich weiß genau, was du vorhast, das ist die Voraussetzung für die Augenhöhe. Ja? Und dass die Chinesen immer wissen, was wir wollen, aber wir nicht wissen, was sie wollen, das ist die größte Schwäche in jeder Verhandlung. Und das weiß jeder Verhandler in China sofort auszunutzen. Das würde ich mal meinen, das sollte man abstellen.
Das heißt, das ist auch ein Plädoyer für Konzerne, die sich das leisten können. Die sollten eigentlich Sinologinnen und Sinologen, also ihre Studierenden, engagieren und sich von denen beraten lassen, um dann bessere Geschäfte dort machen zu können.
Also ich habe sehr viele Sinologinnen und Sinologen ausgebildet, die in großen Konzernen tätig sind, überall in der Welt, die nicht immer eine führende Position dort haben, aber die sehr oft eben auch vor Ort tätig sind. Ich habe das immer empfohlen, dass man also, wenn man mit vielen chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeitet, dass man immer eine Person hat, von der man genau weiß, wo ihre Loyalität steht. Ja, weil man muss ja wissen, dass bei den chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Loyalitätsfrage seitens des politischen Regimes in der Volksrepublik China immer zugunsten Chinas gewendet werden kann und damit bisweilen auch zu Ungunsten des jeweiligen Unternehmens. Ja? Und deshalb ist es sehr wichtig, das ist jetzt nicht nur, ich habe auch viele Chinesinnen und Chinesen ausgebildet. Ich bin auch der Auffassung, wir haben hier in Österreich, insbesondere in Wien, haben wir viele Menschen chinesischer Herkunft, die zum Beispiel an unserem Institut studiert haben, die an der WU studiert haben. Ich habe immer gesagt, das sind die Menschen, die eigentlich für uns besonders wertvoll sind. Aber wenn Sie fragen, wo die arbeiten in der Regel in chinesischen Unternehmen, nicht in österreichischen. Die österreichischen Unternehmen nehmen eben die Leute aus der Volksrepublik China und denken diese Entscheidung nicht zu Ende. Ja? Aber man muss die zu Ende denken und sagen, natürlich kann man auf solche Mitarbeiter nicht verzichten, aber man muss wissen, dass im Fall aller Fälle die nicht anders können, als loyal gegenüber ihrer Regierung, gegenüber ihrem Sicherheitsdienst, gegenüber dem jeweilig zuständigen Ministerium zu sein. Das muss man wissen und deshalb braucht man da immer auch noch eine ausgleichende andere Kraft.
War jetzt noch ein Plädoyer für ein Studium in Ihrer Fachrichtung, das vielleicht vor 15, 20 Jahren noch als Orchideenstudium abgetan wurde. Man sieht, jetzt ist es wirtschaftlich besonders wichtig. Normalerweise versuche ich an dieser Stelle, dieses Gespräch ein bisschen zusammenzufassen. Das fällt mir jetzt schwer, weil dafür war das Thema einfach viel zu komplex. Was ich aber mitnehme, ist diese Triangularität, also dass es immer drei Mächte gibt in vielen Konstellationen und dass das natürlich eine besonders gleichzeitig schwierige, aber auch stabile Konstellation ist, weil sich da immer wieder die Verhältnisse ändern können. Ich musste jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf während dieses Gespräches meine private Situation denken. Also ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen und da waren wir halt auch immer zu dritt. Und das war über die Jahre, Jahrzehnte unserer Kindheit, Jugend auch immer zwei gegen eine und zwar mit wechselnden Allianzen. Vielen Dank für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und Sie kommen wieder mal zu Lookout Außenwirtschaft.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch, was auch für mich sehr, sehr interessant und herausfordernd war.
Dankeschön. Ja, und unsere nächste Folge werden wir live beim Europäischen Forum Alpbach aufnehmen. Unser Thema wird lauten: Alterndes Europa, Wohlstand sichern, Innovationen vorantreiben. Mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher, dem Generalsekretär der WKÖ Karl-Heinz Kopf und der STRABAG-Vorständin Annette Scheckmann. Wenn Sie vor Ort sein können, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir starten am 28.08. um 9 Uhr im Büglerhof. Und jetzt versuche ich auch nochmal wieder etwas Neues. Wenn Sie nämlich nicht in Alpbach dabei sein können, aber eine Frage haben, dann schreiben Sie uns doch einfach redaktion.lookout@wko.at. Alle weiteren Infos zum Podcast und zu dieser Folge gibt es natürlich wie immer auch auf lookout.tv und auf YouTube Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert, inspirierend.